So, heute ist also alles anders. Trotzdem guten Morgen.
Guten Morgen.
Am 11. Sonntag nach Pfingsten wird in den evangelischen Kirchen immer ein ganz besonderer Tag gefeiert. Nun holt ihr vielleicht eure Kalender raus und zählt nach und kommt drauf, dass wir heute erst den 10. Sonntag nach Pfingsten haben. Warum erwähne ich das also? Weil mir Gott aufs Herz gelegt hat, heute über dieses Thema, dieses Tages zu sprechen und ich nächsten Sonntag nicht bei euch bin. Also wir ziehen einfach einen Kirchenfeiertag etwas vor. Seid ihr einverstanden? Gut, dann lese ich jetzt erstmal zunächst aus Psalm 122, entschuldigt. Ein Lied von David für Festbesucher. Hört sich doch schon gut an, ne? Für Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Wie sehr habe ich mich gefreut, als man zu mir sagte, komm, komm mit, wir gehen zum Hause des Herrn. Nun sind wir endlich am Ziel. Wir haben Jerusalems Tore durchschritten. O Jerusalem, du herrliche Stadt, wie unbezwingbar bist du gebaut. Zu dir ziehen alle Stämme des Herrn hinauf. Ganz Israel will ihn dort preisen, so wie er es befahl. Jerusalem, in dir regiert Davids Königshaus. In dir spricht der König das Recht. Betet für den Frieden Jerusalems. Wer dich liebt, dem soll es gut ergehen. Hinter deinen festen Mauern soll Frieden herrschen und in deinen Palästen soll man sicher wohnen. Weil mir meine Verwandten und Freunde am Herzen liegen, wünsche ich dir, Jerusalem, Frieden und Glück. Weil in dir das Haus des Herrn ist, unseres Gottes, setze ich mich für dein Wohlergehen ein. Der 11. Sonntag nach Pfingsten wird in der evangelischen Kirche auch der Israel-Sonntag genannt. Und man feiert ihn zum Gedenken an die Zerstörung Jerusalems, aber auch zum Gedenken an die Verheißungen im Wort Gottes zur Wiederherstellung Israels und man feiert ihn als Gedenktag der Verbundenheit der christlichen Kirche mit dem verbleibenden Volk Israel. Diesen Feiertag oder diesen Kirchentag, es ist ja kein offizieller Feiertag, gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert. Also die Anfänge der evangelischen Kirche hat es schon aufgegriffen. Und er hatte immer zum Thema das Verhältnis der Christen und der Juden. Interessant ist, dass nur wenige Tage oder Wochen vorher, das liegt immer etwas verschieden auseinander, weil das mit dem jüdischen Kalender so ist, die Juden einen Feiertag haben, der Tisha B'Av heißt. Und das ist ein Trauer- und Fastentag. Und laut jüdischem Kalender ist er in diesem Jahr bereits gewesen, nämlich am 10.8., also letzte Woche Sonntag. Und da trauert das jüdische Volk an die zweimalige Zerstörung des Jerusalemer Tempels. Wir sehen also, wie eng das miteinander verknüpft ist. Heute dient der Israel-Sonntag auf die Besinnung, das Verhältnis Christen und Gemeinde Jesus zum Volk der Juden oder auch zur Besinnung auf die Bedeutung der bleibenden Erwählung der Juden und Israels. Interessant ist, dass man bis 1960 diesen Sonntag Judensonntag genannt hat. Und da war er noch zu etwas ganz anderen ausgerichtet. Erkoren, lasst mich das mal so sagen. Er sollte dazu dienen, die Juden zu missionieren. Und Um das richtig darzustellen, gab es immer eine Lesung an diesem Sonntag und die Lesung fand sich in Lukas im 19. Kapitel. Ich lese vor, was bis 1960, 70, das hat sich unterschiedlich entwickelt, als Lesung an diesem Sonntag üblich war. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er. Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Es kommt eine Zeit, in der deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufschütten und dich von allen Seiten belagern. Sie werden dich dem Erdboden gleichmachen und deine Bewohner töten. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, denn du hast die Gelegenheit, als Gott dir nahe kam, nicht genutzt. Wir wissen, dass nur 40 Jahre später, circa nachdem Jesus das gesagt hat, genau dieses Wort in Existenz getreten ist. Jerusalem wurde dem Erdboden gleich gemacht. Und der Judensonntag, der wurde sehr, sehr häufig damit in Verbindung gebracht, dass man gesagt hat, die Zerstörung Jerusalems ist die Rache für den Tod an Jesus. Und das war in beiden Großkirchen sehr zu Hause. Und man hat einfach gesagt, ihr seid schuld. Und damit hat man was gemacht? Man hat den Antisemitismus gewaltig Tür und Tor geöffnet. Die Schuld abgewälzt. Selbst Luther hing diesen Gedanken nach. Und ich weiß, ich kann mich noch gut erinnern, als 500 Jahre Festtag zu Luther war, zum Thesenanschlag, dass das in der evangelischen Kirche sehr, sehr heiß diskutiert wurde, dieses Thema Luther und die Juden. Ich möchte heute den Israeltag nutzen, um jeglicher Form des Antisemitismus und des Rassismus entgegenzutreten. Denn wir sehen heute, dass unter einem Deckmantel politischer Empörung, die wir überall hören, die wir überall lesen, in den Nachrichten, in den Zeitungen, sich wieder ein neuer Antisemitismus in Deutschland ausbreitet. Lasst mich das so sagen, er wird wieder salonfähig. Christen und Christinnen sind hier ganz besonders aufgerufen, dass wir wieder Solidarität mit dem Volk Israel und mit den Juden ausdrücken. Die Verbundenheit mit dem Volk Israel ist ein Wesenszug des christlichen Glaubens. Die Bibel sagt uns ganz eindeutig, dass wir Israel segnen sollen. Die Bibel sagt uns nicht, dass wir alles gut heißen müssen, was passiert. Ich heiße zum Beispiel nicht alles gut, was unsere Regierung hier in Deutschland macht, aber ich bin auch da aufgefordert, sie zu segnen. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir sind also aufgefordert, Israel zu segnen. Und die Bibel sagt uns ganz klar, wir kommen später nochmal darauf zurück, dass derjenige, der Israel segnet, diesen Segen zurückerhält. Also willst du Segen? Fang an, Israel zu segnen. Und sie sagt uns auf der anderen Seite, wer aber auch Israel flucht, wie es viele in der heutigen Zeit tun, indem sie Aussagen verdrehen oder Lügen verbreiten oder einfach nur Lügen ungefiltert nachplappern, der ist selbst verflucht. Als ich mich da rangesetzt habe und das Ganze recherchiert habe, war ich so froh, dass ich gemerkt habe, dass auch in der evangelischen Kirche ab 1960 so herum ein Nachdenken über dieses Problem mal stattgefunden hat und man gesagt hat, wir werden die Lesung an diesem Sonntag verändern. Und seit dieser Zeit wird Markus Kapitel 12 gelesen Und das lese ich euch ab Vers 28 vor. Ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört. Das war eine Frage-Antwort-Stunde, die Jesus mit den Sadduzäern hatte. Die Sadduzäer, für euch als Hintergrund, waren wie die Pharisäer ein Zweig des Judentums, aber sie haben nicht an die Auferstehung der Toten geglaubt. Also waren sie eigentlich voll gegen Jesus und seine Auferstehung, obwohl er zu dem Zeitpunkt, als dieses Gespräch stattgefunden hat, noch nicht gestorben war. Also ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort Jesus so beeindruckt, dass er zu ihm hinging und fragte ihn, welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste? Und Jesus antwortete, das ist das wichtigste Gebot. Höret, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Darauf meinte der Schriftgelehrte, richtig Lehrer, das ist wahr, es gibt nur einen Gott und keinen anderen außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als alles Brandopfer und alle übrigen Opfer, die wir bringen. Jesus sah, wie weise der Mann ihn geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Da kommt also dieser Schriftgelehrte zu Jesus und hat eine Frage. Welches dieser Gebote ist das Wichtigste? Nun musst du eins wissen, im Judentum gab es nicht nur die 10 Gebote, wie wir sie so allgemein kennen, sondern es gab 631 Gebote. Und die sollten die Juden alle erfüllen. Und da ist verständlich, dass die Frage aufkommt, ja, was ist denn nun das Wichtigste? Ich hätte mir auch vorstellen können, wenn ich so überlege, ja, die 600 kannst du eh nie alle halten, aber wenn du das Wichtigste hältst, dann bist du schon ein guter Kerl, ne? So. Und deswegen fragt er, auf welches Gebot kommt es Gott an, dass Gott Wohlgefallen mit mir hat und dass ich vor Gott in Ewigkeit bestehen kann? Ich habe so das Gefühl, dieser Schriftgelehrte, obwohl er ja ein Gelehrter war, hat so ein bisschen Angst in sich, werde ich vor Gott bestehen? Und er bringt diese Angst eben hier zum Ausdruck. Ist es nicht heute auch so? Die Menschen wollen wissen, auf was es ankommt. Was ist das Wichtigste? Wo finde ich Sinn in meinem Leben? Wer was weiß Bescheid, wer kann mir Auskunft geben, was mein Leben trägt, was mich glücklich macht? Wer gibt mir Halt, wenn alles versagt, wenn alles zusammenbricht? Ja, wer kann mir sagen, wie ich Gott finden kann? Und schließlich, wer kann mir sagen, was nach dem Tod auf mich wartet? Das sind die Fragen, die wir haben. Ich habe neulich einen Spruch von einem namhaften Politiker gehört, ich sage euch lieber nicht den Namen, der hat gesagt, ich habe zu viele Bücher von Philosophen gelesen, als dass ich noch an einen Gott der Bibel glauben könnte. Und vielen Menschen geht das heute auch so. Du hast diese Meinung, du hast diese Meinung, da hinten sagt er wieder was anderes. An wen sollst du glauben? Das sind alles kluge Köpfe, aber die sind wie Gurus, die dir ihre Meinung äußern und die dich mit ihren Heilsversprechungen beeindrucken wollen und auch in ihren Bann ziehen wollen. Dabei brauchen alle eine Antwort. Und dieser Schriftgelehrte, er kommt mit seiner Frage zum Richtigen. So wichtig, dass wir, wenn wir Fragen haben, zum Richtigen kommen. Denn Jesus Christus ist der Richtige. Bei ihm sind wir immer an der richtigen Stelle. Jesus ist der Einzige, der uns sagen kann, was wir zu tun haben, welches Gebot unumstößlich ist und wie wir den Sinn des Lebens finden und wie wir zu Gott kommen können. Das Richtige für uns ist also Jesus. Er kam von Gottes Herrlichkeit. Er hat die Schranke zwischen Himmel und Erde zerrissen, so wie der Vorhang im Tempel zerrissen wurde. Und er hat die Ewigkeit wieder auf unsere Erde gebracht. Ihm gehört alles, er hört alles, er kennt alle, er kennt dich, er kennt mich. Und, soll ich dir was sagen, er liebt uns alle. Wenn ich mir vorstelle, so etwas Herrliches wie den Himmel zu verlassen, wenn ihr nicht wisst, wie herrlich der Himmel ist, lade ich euch am 10. September zur Offenbarung 20 Bibelstunde ein. Dort geht es nämlich über das neue Jerusalem und den neuen Himmel. Und ihr werdet machen, wie herrlich das sein wird. Ja? Also komm. Er hat alles getan, diese Herrlichkeit verlassen. Warum? Dass ich den Weg zum ewigen Leben finden kann. Für meinen Weg zum Leben durch diese Welt hat er die Herrlichkeit verlassen. Und deswegen, weil er weiß, wie es auf der anderen Seite ausschaut, hat er auch verbindliche Antworten für mein Leben. Die Bibel sagt uns, seine Worte sind Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir denn sonst mit unseren Fragen gehen? Aber gleichzeitig haben wir es mit einem Gott zu tun, der die Geschichte seines Volkes offenbart hat. Der Gott Abraham, Isaak und Jakob. Der Gott, der sein Volk aus Sklaverei aus Ägypten geführt hat, so wie er dich und mich aus der Sklaverei der Sünde herausgeführt hat. Und der Gott, der sich in Jesus Christus uns offenbart. Wir Menschen jagen vielen Göttern nach. Aber alle Gottheiten, alle Götzen sind nichts, nichtig und wertlos. Und Jesus Christus spricht hier in Markus 12 von Gottes Absolutheitsanspruch. Hören wir nicht gerne, wenn jemand sagt, so ist es und nicht anders. Absolut. Wir wollen ja in unserer heutigen Gesellschaft alles gleich machen. Kein auf die Füße treten und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist kein Friede. Das ist eine faule Ausrede, uns mit der Wahrheit wirklich in Verbindung zu setzen. Jesaja 43, Vers 11 sagt uns, ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Ja, so ein altes Wort, Heiland. Aber was macht der Heiland? Mich heil, mich gesund, nach Geist, Seele und nach Leib. Und deswegen sollen wir ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieben. Das ist das höchste und das wichtigste Gebot. So fällt die Antwort Jesus auf die Frage der Schriftgelehrten aus. Im Umkehrschluss heißt es aber, Jesus, wenn ich Gott von ganzem Herzen lieben soll und meinen Mitmenschen wie mich selbst, dann brauche ich deine Liebe, deine Vergebung, deine Barmherzigkeit, denn in mir ist nichts Gutes und ich bin voll und ganz auf dich angewiesen und ich erwarte alles von dir. Ich will ungeteilt mit dir leben. Du bist mein Herr und mein Gott für immer und ewig. Als Jesus hörte, was der Schriftgelehrte ihm sagte, sagte er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Was heißt das, du bist nicht fern? Das heißt, ja, aber da ist noch ein Schritt. Du bist noch nicht drinnen. Ein Schritt nur. Aber du bist schon ganz dicht dran. Leider sagt uns die Bibel nicht, was dieser Schriftgelehrte auf diesen Satz von Jesus gesagt hat oder was er sogar besser noch getan hat. Aber du bist nicht fern, sagt Jesus. Die Richtung stimmt. Geh auf diesem Weg weiter. Aber lass deiner Erkenntnis auch die Tat folgen. Und wenn ich mich so umschaue unter der Christenheit, dann ist genau das der Punkt. Hier sind wir nicht ferne. Unser Verstand sagt, ist alles richtig und ist alles gut. Aber so oft sind wir nicht Täter des Wortes, sondern nur Hörer allein. Wir müssen anfangen, etwas umzusetzen, auch in unserem Leben. Wagen wir doch mal Schritte des Glaubens, oder? Kopfwissen reicht nicht. Wenn ich erkannt habe, dass Gott wirklich Gott ist, dann muss ich auch das höchste Gebot, das Jesus selbst sagt, umsetzen und es auch leben. Aber wir schauen auf unser Leben und sagen, entdecke gerade nicht viel Gutes in mir. Aber wisst ihr, es gibt so schöne Beispiele in der Bibel, wo Jesus etwas, das zerbrochen ist, in seine Hand nimmt und wieder zusammenfügt und heil macht. Ob das deine Seele ist, die zerbrochen ist, weil zu viel auf ihr herumgetrampelt haben. Ob das dein Körper ist oder was auch immer. Jesus nimmt es in seine Hand und sagt, ich bin dein Gott. Ich mach's heil. Der französische Mathematiker Pascal, uns bekannt von Maßeinheiten, die wir in der Physik haben, ist schon 100 Jahre und länger tot, der sagt, es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Aber wir basteln immer noch selbst an den Bruchstücken rum. Dabei geht es um eine völlige, um eine ganze Hingabe an Jesus. Wer mir zugehört, um was es geht, um eine völlige, um eine ganze Hingabe an Jesus. Jesus lädt uns ein, auf seine Liebe mit unserer ganzen Hingabe zu antworten. Denn wir gehören ihm von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Das ist das Wichtigste. Wenn wir ihn aber lieben, was machen wir dann? Wenn ich Conny liebe, wasche ich das Geschirr ab, oder? Brauche ich nicht, mach sie eben. Oder die Geschirrspüle. Aber wenn ich Gott liebe, was mache ich dann? Ich halte seine Gebote, oder? So, nun wissen wir alle, wie schwer das ist, die Gebote zu halten. Wir haben jetzt vielleicht keine 613 Gebote wie die Juden, aber uns langen ja schon die 10, die wir manchmal nicht hinkriegen. Weil Gott das wusste, hat er Jesus Christus gesandt. Das dürfen wir nie vergessen. Was sagen seine Gebote? Seine Gebote, und da komme ich auf die Bedeutung des Israel-Sonntags zurück. Eines seiner Gebote ist, Israel zu segnen. Ob ich einverstanden bin mit dem, was da alles gerade passiert oder nicht, es ist nach wie vor Gottes Volk und ich darf es segnen. Ich möchte mit euch ein paar Bibelstellen diesbezüglich durchgehen, die sagen, dass wir eine Verpflichtung haben, als Christen Israel zu segnen. Das erste lesen wir gleich in 1. Mose 12, Vers 3. Das ist eine Bibelstelle, die Gott dem Abraham sagt. Und zwar an der Stelle, als er einen Bund mit Abraham macht. Ich habe hier schon mal drüber gepredigt, aber interessant war, gerade am letzten Sonntag bei uns in Tosted wurde das in der Predigt auch angebracht. Ich weiß nicht, ob mich das dazu motiviert hat, hier mal weiterzugehen. Wisst ihr, wie das ausgeschaut hat, wenn ein Bund gemacht wurde? Da wurden reine Tiere genommen und die wurden in der Mitte gespalten. Und dann wurde ein Tier da hingelegt und ein Tier da. Das waren Tauben, das waren Schafe, alles reine Tiere. Und dann gingen diese zwei Menschen, die einen Bund gemacht haben, gemeinsam durch diese Straße, wo links und rechts die halben Tiere lagen. Und sie haben dabei gesagt, wir machen jetzt einen Bund. Und wenn wir diesen Bund brechen, soll es uns so ergehen wie diesen Tieren. Wärst du mitgelaufen? Kenn mich doch. Und wisst ihr, was bei diesem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, passiert ist? Sie haben die Tiere gehabt, sie haben die Tiere zerteilt, sie haben die Tiere hingelegt und dann hat Gott dafür gesorgt, dass Abraham einschläft. Und während Abraham schläft, geht Gott in Form von einer Feuerzunge, von einer Fackel durch diese Tiere durch. Und als das Ganze fast vorbei ist, wacht Abraham auf und sieht das noch und denkt, nein, ich sollte da durchgehen. Warum, frag ich dich, hat Gott Abraham einschlafen lassen? Weil Gott genau wusste, wir können den Bund nicht halten. Aber er sagt, ich gebe dir ein Versprechen. Ich halte den Bund. Deswegen gehe ich da alleine durch. Und jetzt kommt dieses Wort, das Gott zu Abraham sagt, nachdem dieser Bund geschlossen wurde. 1. Mose 12, Vers 3. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Das ist die zentrale Verheißung des Bundes an Abraham und aber auch an seine Nachkommen, das Volk Israel. Gott verspricht, diejenigen zu segnen, die Israel segnen, und diejenigen zu verfluchen, die Israel verfluchen. Ich habe Angst um so viele Menschen, die heute unterwegs sind und Israel verfluchen. Weil Gott wird sein Wort halten. Gott hält seinen Bund. Eine zweite Bibelstelle zu dem Thema lesen wir in Jesaja 40, Vers 1. So spricht Gott. Es ist wunderschön vertont, dieser Vers von Händel, in seinem Messias. Soll ich euch vorsingen? Nee, ich lasse es. Tröstet, ja tröstet mein Volk, ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten, die schreckliche Zeit ist vorbei, der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft, aber eure Schuld ist nun beglichen. Wer hat unsere Schuld beglichen, die wir nie begleichen hätten können? Jesus Christus. Und Jesus Christus ist auch für die Juden ans Kreuz gegangen, für die eigentlich zuerst, obwohl sie ihn verworfen haben. Tröstet mein Volk. Dieser Vers fordert uns aber bis heute auf, sein Volk Israel zu trösten und zu ermutigen. Lass dir von Gott eingeben, wie du sein Volk ermutigen kannst. Sprich freundlich über Israel, wenn du mit Arbeitskollegen über die ganze Situation da unten sprichst. Oder wie auch immer. Gott wird dir das zeigen. Dann lesen wir im Psalm 122, Vers 6. Betet für den Frieden Jerusalems. Wer dich liebt, dem soll es gut ergehen. Hinter deinen festen Mauern soll Frieden herrschen und in deinen Palästen soll man sicher wohnen. Hier heißt es, wünscht Jerusalem Frieden. Was macht die ganze muslimische Welt? Wir wollen keinen Frieden. Wir wollen, dass es euch nicht mehr gibt. Wie viel mehr sind wir deswegen aufgefordert, für den Frieden Jerusalems zu beten? Und in Römer 11, Vers 31, wir kommen also mal auch weg vom Alten Testament. Nicht, dass mir noch jemand mal sagt, du bist nur ein Alttestamentler. Schauen wir auch ins Neue Testament rein. Jetzt wollen die Juden nicht glauben, sagt Paulus, dass Gott durch Christus mit jedem Menschen barmherzig ist, obwohl sie es doch an euch sehen. Aber auch sie sollen schließlich Gottes Barmherzigkeit erfahren. Dieser Vers betont, auch wenn wir untreu sind, ist Gott treu, der zu seinen Versprechen steht und der gesagt hat, ich habe euch trotz aller Untreue nicht endgültig verworfen und ich will euch Barmherzigkeit zeigen, so wie ich auch den Heiden, die jetzt Christen sind, Barmherzigkeit gezeigt habe. Wir sind also aufgefordert zu segnen und nicht zu fluchen. Hertha Müller, Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin von 2009. Sie hat den Nobelpreis für ihr Buch gekriegt. Ich glaube es immer noch nicht. Sie hat im Mai diesen Jahres in Stockholm einen offenen Brief vorgelesen während einer Rede bei einer Veranstaltung, die sie anlässlich eines Gedenktages an den 7. Oktober 23, wo sie Teilnehmerin war. Keiner hatte gedacht, dass sie diesen Nobelpreis kriegt. Sie war nirgendwo auf der Liste, aber die Jury hat sie zum Nobelpreis vorgeschlagen, weil sie sich in diesem Buch ganz engagiert gegen Diktatur, gegen Gewalt und gegen jegliche Gräueltaten auseinandergesetzt hat. Und bei dieser Veranstaltung in Stockholm hat sie Gedanken in diesem offenen Brief gesagt. Und sie hat betont, wie viel Leid einfach Hass auf diese Welt bringt. Und sie hat auch betont, wie wir alle davon angesteckt werden, ganz plötzlich und ohne, dass wir es wirklich definitiv wollen, wie der Hass uns erfasst und wir dann Dinge tun, die eigentlich, wo wir sagen würden, das würde ich nie tun. Sie hat das verglichen mit dem Nationalsozialismus. 1942 in einem polnischen Dorf wurden 1500 Juden niedergemetzelt, aber nicht von der SS, nicht von der Gestapo. Leute wie du und ich sind im Dorf aufgestanden, haben Mistgabeln und alles benutzt und haben diese 1500 Leute einfach niedergestochen. Die sind losgegangen und haben ihre Frau gesagt, komm mit, das musst du sehen, das feiern wir. Haben das als Familienfest gemacht. An was erinnert uns das? Auch das war ein Fest, das die Hamas am 7. Oktober 1300 Juden vergewaltigt, verstümmelt und ermordet und entführt hat. Da haben sie überall in der Welt, auf den Straßen, auch bei uns in Berlin gefeiert, haben Bonbons verteilt an die Kinder. Können wir uns vorstellen, welche Gewalt im Hass steht? Von wem kommt Hass?
Von Gott?
Nein. Wir dürfen nicht vergessen, bis das Ende der Welt kommt, haben wir auf dieser Erde neben Gott einen Gegenspieler und der tut mehr und mehr alles dazu, diese Welt zu zerstören, indem er auch Hass sät. Sie beschreibt in ihrem offenen Brief auch das Unerklärliche. Sie sagt zum Beispiel, dass die Hamas jeden Homosexuellen, wenn sie den habhaft werden, aufhängt den ganzen. Und trotzdem gehen hier in Berlin und in unserer Stadt Homosexuelle auf die Straße und feiern die Hamas. Ja, würdest du auch deinen Feind feiern, der dich sonst aufhängt? Ja? Wie verblendet ist diese Welt und wie sehr braucht diese Welt Christen, die sagen, nein, ich bin anders, ich segne. Wir dürfen auch die segnen, wo wir hinter ihren Taten nicht stehen. Hast du schon mal dran gedacht, einen Homosexuellen zu segnen? Du stehst nicht hinter seiner Tat, aber du kannst ihn segnen, dass Gott ihm Gutes tut und auch vielleicht rumreißt. Ich höre diese Predigt auf, indem ich euch etwas noch vorlese. Und zwar von Sascha Tropanow. Sascha war eine der Geiseln, die am 7. Oktober 23 entführt wurden und der war 498 Tage in Gefangenschaft der Hamas. Und das ist er freigekommen, vor einem halben Jahr war das. Und er schreibt, ich dachte, dass wir nach dem 7. Oktober erwacht seien. Doch als ich zurückkam, merkte ich, nicht alles war so, wie ich es mir erträumt hatte. Seit einem halben Jahr bin ich wieder frei. Eine Freiheit, nach der ich mich so lange gesehnt habe. So lange, bis ich irgendwann den Glauben verloren hatte, dass dieser Tag jemals kommen würde. Doch er kam und mit ihm kam eine Flut von Erkenntnissen, die ich seither versuche in meinem Leben zu verankern. Als ich zurück ins Leben trat, war es, als ob ich ein zweites Mal das Licht der Welt erblickte. Etwas Unversehrtes war in mir. Ich spürte klar wie nie den feinen Riss zwischen Gut und Böse. Ich glaube an die Güte im Menschen. Ich war überzeugt, kein Mensch kommt böse zur Welt. Es sind Erziehung und Umfeld, die ihn dahin treiben. Ich glaubte, dass der gute Wille der Menschen Berge versetzt und die Welt verändern kann. Und ich wollte nur eines, dass wir alle unsere kleinlichen Fäden ruhen lassen und uns für ein gemeinsames Ziel verbünden. Nach meiner Freilassung war ich sicher, wir waren eins geworden. Ich sah vor mir ein Land, das nach allem, was wir am 7. Oktober durchlitten, endlich begriffen hatte. Die ewigen Debatten um das eigene Recht kosten uns als Gesellschaft Kraft. Wir sind, ob wir wollen oder nicht, eine einzige Familie. Die Familie, die füreinander einsteht, wenn es ernst wird. Eine Familie, die gelernt hat, das eigene Ich zurückzustellen für das Wohl des anderen und für ein besseres heute und morgen. Er schreibt noch viele Seiten weiter, das lese ich jetzt nicht vor. Das eigene Recht zurückzustellen für ein gemeinsames heute und morgen. Mit wem wollen wir gemeinsam unterwegs sein? als Gemeinde mit Jesus Christus. Und wir stellen jetzt unser eigenes Recht zurück, damit wir mit Christus gemeinsam unterwegs sein können in eine gute, bessere Zukunft. Darf ich dich fragen, wie viele Verletzungen trägst du noch in dir herum, die 10, 20, 40 Jahre alt sind? Kannst du mit Gottes Hilfe, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dein Recht einmal zurückstellen und zu sagen, ich vergebe, ich segne die Person, die mir Unrecht getan hat, weil ich will mit dir, Gott, gemeinsam neues Land einnehmen. Israels Eltern fällt uns leicht. Die sind ja weit weg. Aber was ist mit uns direkt? Wollen wir uns von Gott heute mal zeigen lassen, wen ich noch segnen darf? Bei wem ich mich noch entschuldigen sollte? Damit sein Reich kommt, sein Wille geschieht im Himmel wie auch auf Erden. Wir feiern heute noch das Abendmahl. Was sagt uns denn das Abendmahl aus? Wir haben Gemeinschaft mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Aber wie wollen wir Gemeinschaft haben? Die Bibel sagt uns das so klar. Wie wollen wir Gemeinschaft mit einem Bruder haben, den wir sehen? Und wie wollen wir dann, wenn wir dem Bruder nicht vergeben, Gemeinschaft mit Gott haben, den wir nicht sehen? Das zeigt uns das Abendmahl so klar auf. Lass uns doch seine Gebote halten und ihn und unsere Mitmenschen lieben. Wir können es nicht alleine, aber wir dürfen ganz, ganz demütig vor Gott kommen und sagen, brauche deine Hilfe, Herr. Mir sind die Lasten viel zu schwer. Hilf mir, dich zu lieben, hilf mir, meine Mitmenschen zu lieben und hilf mir, sie zu segnen. Und ich verspreche euch, es wird uns selbst zum Segen dienen. Amen.